Als wir beide im Senat waren, da haben viele immer gesagt, es kann ja nicht gut gehen. Der Gysi, der hat so ein Geltungsbewusstsein und der Wowereiten nur auch nicht weniger. Das muss ja schief gehen. Aber es ging wirklich gut. Und,
aber ich muss ja was dazu sagen. Ich habe dich auch gefragt, dass es dieses Gerücht gibt. Und da hast du gesagt, aber diese Stadt hat doch Platz für zwei oder? Eitle Vögel.
Genau.
Ja, und das stimmt.
Mein Berlin. Der Hauptstadt-Podcast mit Klaus Wowereit und Gästen.
Hallo, ich bin's, Klaus Wowereit, mit einer kleinen Einordnung der Podcast-Episode, die Sie gleich hören werden. Es geht um das Berlin-Jahr 1989. Und dass das in der Vergangenheit liegt, muss ich Ihnen nicht erklären. Aber Gregor Gysi und ich haben diese Episode auch in der Vergangenheit aufgenommen. Genauer gesagt, wir saßen im Dezember 2020 zusammen im Studio. Mitten während der Corona-Pandemie, ja, wir waren getestet und saßen vor einer Plexiglasscheibe getrennt. Was für die politische Einordnung aber viel wichtiger ist, vor dem brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Das erkläre ich, damit Sie sich nicht wundern, dass wir darauf keinen Bezug nehmen. In erster Linie geht es um unser geliebtes Berlin, um das jeweils ausgewählte Jahr und um unsere jeweilige Sicht aus Ost und West auf die Geschehnisse. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast über Berlin, dieser einzigartigen Stadt, die uns alle ja geprägt hat, die uns so begeistert. Und dazu ist unser Podcast. Wir haben uns 5 Jahre ausgesucht mit Gregor Gysi über die unterschiedlichen Zeiten und Erlebnisse auch aus Ost- und aus Westsicht zu sprechen. Und heute haben wir uns vorgenommen, natürlich das Jahr 1989, ein ganz wichtiges Jahr in unserer Geschichte Deutschlands und für viele sicherlich, die das aktiv miterlebt haben, unvergesslich und deshalb ein ganz besonderes Jahr. Sicherlich für Gregor Gysi, aber auch für mich. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, hat mal ein berühmter Mann aus Russland gesagt. Und Gregor, bist du zu spät gekommen oder warst du zur richtigen Zeit da in dieser Zeit?
Ach, das kann man im Nachhinein immer so schwer beurteilen. Auf jeden Fall habe ich natürlich Michail Gorbatschow bewundert und ich merkte seit seinem Machtantritt interessante Veränderungen auch in der DDR. Erstens wurde seitens der Führung die Distanz zur Sowjetunion immer größer. Und bei der Bevölkerung, die früher eher eine Distanz zur Sowjetunion hatte, rückte die Sowjetunion immer näher. Auch interessant. Und die Partei reagierte nicht mehr wie früher. Also ich nenne mal 2 Beispiele. Es gab ja den blöden Paragraphen im Strafgesetzbuch staatsfeindliche Hetze, Paragraph 106. In den letzten Jahren gab es zumindest in Berlin deshalb keine Anklagen mehr. Obwohl ja nicht, wenn man so will, nicht weniger gehetzt wurde, sondern eher mehr. Sie konnten es nicht mehr. Dann gab es die Inhaftierung von jungen Leuten, die bei der Liebknecht-Luxemburg-Demo ein Luxemburg-Zitat verwandt haben, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Und die saßen in Untersuchungshaft. Und sie konnten nicht mehr verurteilt werden, sie konnten auch nicht entlassen werden. Und der Kompromiss, den die SED-Führung fand, bestand darin, dass sie ins Ausland gehen müssen, also nach Großbritannien oder nach Italien, aber nach einem unterschiedlichen halben Jahr oder ein Jahr oder anderthalb Jahre wieder zurückkehren können in die DDR. Und das muss man aus der Perspektive der DDR sehen. Weit über 90% der Bevölkerung, außer den Rentnerinnen und Rentnern, die ja gerne mal gereist wären nach Italien und Großbritannien und das nicht konnten. Und dann wird in den Nachrichten gesagt, ja, wenn du zumindest scheinbar Normen verletzt hast und deshalb in Untersuchungshaft kommst, dann kannst du nach Italien fahren, dann kannst du nach Großbritannien fahren und anschließend wieder zurückkehren. Das war nicht mehr nachvollziehbar. Es war nicht mehr verständlich für die Leute. Und außerdem machte Gorbatschow eine politische Reform nach der anderen und die SED machte das nicht mit. Mit dem berühmten Satz von Kurt Hager, wenn der Nachbar die Wohnung tapeziert, muss ich das ja nicht machen, wenn meine schon tapeziert ist.
War aber ziemliches Selbstbewusstsein, so zu tun, als ob man von der UdSSR richtig abgekoppelt wäre.
Ja, und nichts mehr von ihr lernen musste, im Gegenteil. Und hinzu kam eins, das ist mir dann auch aufgefallen. Der Honecker ist, glaube ich, 1992 52 oder 51 schon ins Politbüro gekommen, das ZK der SED, das war ja das eigentliche Machtzentrum. Und er wäre eben 1990, wenn es die ganze Wende, wenn es all das nicht gegeben hätte, wäre er noch mal 5 Jahre zum Generalsekretär des ZK der SED bestimmt worden. Das heißt, in einer Diktatur besteht ein Nachteil darin, dass es nie einen demokratischen Wechsel gibt, sondern du fängst jung an und bleibst es bis ins ganz hohe Alter. Und dadurch
es sei denn, dass man gestürzt wird, auch in richtig. Der Diktatur von dem
anderen. Entweder wird man gestürzt, das ist ein Grund, oder du stirbst. Das sind die beiden Varianten. Und das ist deshalb nur interessant, weil du dadurch keine Erneuerung hast. Es blieb alles gleich, aber es waren nicht mehr die 50er Jahre, es waren nicht mehr die 60er Jahre. Und das fiel mir auf. Mein letztes, weil mir der letzte Botschafter der DDR in Italien erzählte, dass Kurt Hager 89 bei ihm war, also Mitglied des Politbüros für Kultur und Wissenschaft zuständig. Professor war er auch. Und er sagte, ich verstehe die Leute nicht. Sie haben alle eine Wohnung, sie haben alle Kleidung, sie haben alle Getränke und zu essen. Er artikulierte die Bedürfnisse der Arbeiter aus den 20er Jahren. Wir waren aber im Jahre 1989. Die Jugend hatte ganz andere Maßstäbe. Also das alles fiel mir auf. Aber die DDR kam eindeutig zu spät. Vielleicht kann ich das noch ganz kurz dadurch erläutern. Mein Vater flog 1988 als Staatssekretär für Kirchenfragen raus. Er wurde ins Politbüro bestellt und wurde ihm gesagt, dass die Aufgabe des Staatssekretärs für Kirchenfragen darin bestünde, die Interessen der SED gegenüber den Kirchen zu vertreten. Sie hätten aber den Eindruck, dass er die Interessen der Kirchen gegenüber der SED vertrete. Das sei nicht sein Job und er könne gehen. Und dann habe ich leichtfertig, war ja erst 40, zu ihm gesagt, ich finde, du kannst jetzt auch von der Rente leben. Du bist ja in einem entsprechenden Alter. Ob ich das heute noch so sagen würde, darf ich bezweifeln. Und dann sagte er zu mir, ich bin gar nicht so unglücklich, weil in 2 Jahren müssen die alle gehen. Da sage ich, wie kommst du da aus? Er sagt, da kann ich dir sagen, aus 2 Gründen. Der Gorbatschow macht gute politische Reformen, aber ihm fällt für die Wirtschaft nichts ein. Daran geht er zugrunde. Und die SED-Führung denkt, sie können das ohne und gegen die sowjetische Führung machen, ohne diese gar nicht existieren können. Daran gehen sie zugrunde. Das hat er auch einem amerikanischen Journalisten erzählt, 88, natürlich im Park, der das dann später auch veröffentlicht hat. Das ist ganz interessant. Ich habe es nicht geglaubt, aber er.
Du warst ja 1989, zumindest im ersten Halbjahr, nun nicht jetzt irgendwo in Führungspositionen der SED und du warst sicherlich auch kein Bürgerrechtsbewegter oder Revoluzzer oder sonst was, kann man bestimmt nicht sagen, sondern du warst ja gut eingebettet, hast gesagt, dein Vater war Staatssekretär, also insgesamt zur DDR-Elite eigentlich gehörend, auch sicherlich die eine oder andere Privilegien gehabt, Rechtsanwalt warst du. Wie war denn für dich so das Empfinden, du hast jetzt schon eben geschildert, dass da Umbrüche zu verkünden oder zu merken waren, aber wie war da jetzt eigentlich so deine Position, wie hast du das beobachtet und woher kam denn der Impuls später, dich ja auch selber viel stärker zu engagieren?
Also meine Eltern, beide waren ja irgendwie in der Politik der DDR. Deshalb stand für meine Schwester und für mich fest, dass wir auf gar keinen Fall in die Politik der DDR gehen. Denn wir erlebten ja, unter welchen Zwängen und Drücken sie standen. Und meine Schwester wurde Schauspielerin. Das war natürlich ein Ausnahmeberuf. Und ich habe es geschafft, Rechtsanwalt zu werden, was auch ein Ausnahmeberuf war. Es gab in der ganzen DDR 600 Rechtsanwälte. Die haben wir heute am Kurfürstendamm in einer Straße. Also in der ganzen DDR 600. Und in einer Diktatur ist es nicht üblich, dem Staatsanwalt und dem Gericht und dem Bürgermeister zu widersprechen. Aber das war nun mal unser Job. Wir mussten ihnen ja widersprechen. Deshalb wurden wir in den Medien auch klein gehalten, kam also kaum vor.
Aber das konntet ihr machen, zu widersprechen? Ja, das ohne, dass man anschließend seine Zulassung verloren hat?
Grenzen. Es gab immer Grenzen, die man nicht überschreiten durfte. Das haben wir bei dem Rechtsanwalt, meinem Vorgänger bei Havemann, erlebt, der dann als Rechtsanwalt entlassen wurde. Das heißt, die Frage war immer, wo ist die Grenze erreicht? Der Vorteil meiner Mitgliedschaft in der SED bestand darin, dass ich... Oder ich muss anders anfangen, die DDR hat sich im Laufe der Jahrzehnte verrechtlicht. Du hast in den 80er Jahren mit juristischen Argumenten eine Chance gehabt, das hättest du in den 50er und 60er Jahren völlig vergessen können. Aber sie hat sich verrechtlicht. Das nutzten auch eine neue Generation von Richterinnen und Richtern, die machten nicht immer das, was der Staatsanwalt will, die waren da eigenständiger etc. Aber Es gab eine Ausnahme. Wenn es wirklich oder vermeintlich um politische Machtfragen ging, dann entschied nicht das Recht, dann entschied die Parteiführung. Und dadurch, dass ich Beziehungen hatte zur Abteilung Staat und Recht, des ZK der SED, konnte ich zum Beispiel für Barrow und für Havemann und für andere immer etwas erreichen, weil ich mit ihnen gesprochen habe. Und so kam dann die Amnestie oder es wurde der Hausarrest eingestellt bei Havemann und so weiter. Aber da musstest du politisch agieren. Das hatte juristisch gar keinen Sinn oder kaum Sinn. Und das habe ich gemacht, deshalb haben sie mich auch geschätzt. Das heißt, ich war der Anwalt von Bürgerrechtlern, aber nicht selbst ein Bürgerrechtler. Und ich war nie in einer Kreisleitung oder einer Bezirksleitung oder gar am ZK der SED. Das war auch überhaupt nicht meine Rolle, sondern meine Rolle war zu vermitteln in diesen Konflikten. Das merkt man vielleicht noch heute. Und Privilegien will ich dir nur sagen, also ich war, was es ja in der DDR gab, es gab ein Regierungskrankenhaus, da war ich nie. Ich war auch nie in einem Heim des ZK der SED oder des Ministerrates, auch nicht. Aber es gab ein Privileg, das ich hatte, der Besuch, den meine Eltern hatten. In der geschlossenen DDR hatten die Besuch aus den USA, aus Großbritannien, aus Südafrika, aus Holland, aus Belgien und vor allem aus Frankreich. Ja, wo gab's das denn sonst in der DDR? Und dadurch hat sich natürlich mein Blick geweitet. Weil ich weiß noch, da war ein reicher Franzose, der unterstützte die französische kommunistische Partei. Und dann war noch ein Kind zu ihm gesagt, ja, und was machst du, wenn die sozialistische Revolution in Frankreich gesiegt hat? Oh, sagt er, das weiß ich, dann gehe ich sofort in die Schweiz und kämpfe weiter.
Also aber mit seinem Vermögen.
Humor, ja, wuchs ich auf, was mich natürlich auch geprägt hat.
Hat dich das denn nicht neben der Neugierde denn auch zornig gemacht, dass du nicht dahin fahren kannst, das selber dir angucken kannst?
Klar. Meine Schwester war Schauspielerin, die konnte fahren. Also immer, wenn es dafür dienstliche Gründe gab, dann hat sie die DDR verlassen und ging in die Bundesrepublik. Das gab vielleicht auch Auseinandersetzungen. Das sprach dann noch mehr dagegen, dass ich reisen durfte. Bis Januar 88, als ich das erste Mal reisen durfte. Und das machte mich wütend. Ich meine, ich war ja dann schon 40 und ich hatte noch nie in meinem Leben Paris gesehen oder London oder solche Städte. Und ich hatte nur West-Berlin gesehen bis zum 13. August 1961, also als Kind. Und da war es auch so, dass unsere Eltern, meiner Schwester und mir, verboten haben, einfach so nach West-Berlin zu fahren. Wir durften nur die Mutter meiner Mutter, also unsere Großmutter, dort besuchen in Nikolaussee. Aber ich war nie im Kino Aki und andere, die erzählten immer davon, ich habe kein Geld dort umgetauscht. Und das war interessant. Im Juni gab Walter Ulbricht die Pressekonferenz und sagte, dass niemand daran denkt, eine Mauer zu bauen. Und da, mein Vater war ja immer schlau und klug, wusste er sofort, dass sie kommt. Weil er auch gar nicht danach gefragt worden war. Und da organisierte er diesen reichen Franzosen, der uns mit einem Auto, einem Mercedes, abholte, meine Schwester und mich, durchs Brandenburger Tor fuhr im Juli 61 und uns den Kurfürstendamm zeigte, den Funkturm zeigte, ins Kino ging, ins Restaurant ging und so weiter, weil mein Vater nun doch ein schlechtes Gewissen hatte. Er sagt, wenn die Mauer kommt, seine Kinder haben das nie gesehen, das geht nicht. Mhm. Und so machte er das. Dann hat er, werde ich nicht vergessen, diese Fahrt. Aber das war es eben auch und danach war ich erstmal genauso eingesperrt und das machte mich schon wütend. Ich wollte gerne die Welt kennenlernen. Und wie gesagt, im Januar 88 durfte ich dann das erste Mal nach Paris fahren. Das war spannend.
Nun war ja die Situation 89 ja nicht nur bezogen auf die ehemalige DDR interessant, sondern in ganz Osteuropa bewegte sich unheimlich viel. Perestroika, Glasnost, die Begriffe, die Gorbatschow geprägt hatte, waren ja höchstwahrscheinlich in der damaligen UdSSR ganz umstritten. Und wir sehen ja auch heute noch, dass Gorbatschow in der ganzen Welt hofiert wird, gelobt wird und ausgezeichnet wird, aber in Russland eigentlich nicht.
Richtig. Das habe ich mich auch immer gefragt, woran das liegt. Das liegt daran, insofern hatte wieder mein Vater recht, weil er mit der Wirtschaft nichts anfangen konnte. Mir haben Leute in Moskau erzählt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Am besten sei es ihnen unter Brezhnev gegangen. Also vorher nicht und danach auch nicht, was so das Warenangebot und solche Dinge betrifft. Nun ist die Sowjetunion auch so groß, dass ein mangelndes Reiserecht nicht so tragisch ist wie in der kleinen DDR. Also von Sibirien bis, weiß ich was, Kaliningrad und so weiter, das sind schon alles Entfernungen und riesige Reisen, die du da unternehmen kannst. Dann viele Völker, sie hatten ja über 100 Sprachen in der Sowjetunion, darf man ja nicht vergessen, dass sie alles hatten. Sie hatten die muslimisch Gläubigen und sie hatten natürlich auch die russisch-orthodoxen etc. etc. Also es ist ein ganz anderes Land. Und das stimmt, seine Beliebtheit dort hält sich in Grenzen, während er ansonsten in der Welt geschätzt ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass er außenpolitisch erfolgreich agiert hat, aber innenpolitisch ist ihm zu wenig eingefallen. Er hat die Türen geöffnet, das ist richtig. Und André Brie aus unserer Partei hat mal den schlauen Satz gesagt, wahrscheinlich war das ein Jahrhundert, wo du nur Heldentaten vollbringen konntest, indem du etwas zerstört hast, nicht indem du etwas Neues aufgebaut hast. Das Letztere ist ihm nicht gelungen, aber das Erste ist ihm gelungen.
Ohne ihn und ohne seine mutige Politik wären viele Entwicklungen überhaupt gar nicht möglich gewesen. Sie wären höchstwahrscheinlich auch alle mit Gewalt auch gestoppt worden. Wie habt ihr das wahrgenommen mit der Bewegung Solidarność in Polen oder mit den Bewegungen in Ungarn und in der Tschechoslowakei? Da haben sich ja doch ganz andere Entwicklungen gezeigt, wo die DDR praktisch reaktionär eigentlich war. Sie blieben stehen.
Also es war ja so, dass das Ganze schon begann mit der Wahl eines polnischen Kardinals zum Papst, als Jaruzelski noch der Partei- und Staatschef war. Das brachte schon vieles durcheinander, weil viele DDR-Bürger fuhren auch zu Johannes Paul II., wenn er in Polen war und dort sprach. Das Zweite war dann die Solidarność-Bewegung. Das war ja die erste unter Wałęsa. Und wo dann das Kriegsrecht eingeführt wurde in Polen, wobei Jaruzelski natürlich sagt, um einen Einmarsch der Sowjetunion wie 68 in der CSSR zu verhindern, sei das gemacht worden. Er ist ja auch nicht bestraft worden, interessanterweise, später. Und da merktest du, hier gehen Strukturen zu Ende. Weißt du, es gibt immer eine Zeit, eine bestimmte Struktur, auch eine Diktatur oder so, hält. Und die machen ja auch was und verändern was und dann gibt's das und jenes. Die Freiheit ist zwar eingeschränkt, aber Leute sind ja auch genügsam. Und plötzlich ist die Zeit vorbei, einfach vorbei. Und das merkte man. Dann kam der große Schritt, in Ungarn die Grenze zu Österreich zu öffnen. Und die DDR-Bürger hauten massenhaft ab über Österreich in die Bundesrepublik. Und zwar die jungen Leute. Das war das Entscheidende. Was natürlich alles merkte. Und der Führung der SED und der DDR fiel nichts ein. Im Kern nichts ein. Ich habe zum Beispiel dann später ein ehemaliges Politbüro-Mitglied Eberlein gefragt, ja, wie habt ihr denn im Politbüro darüber diskutiert? In den Protokollen lese ich, ihr habt über Zelluloseversorgung und so weiter gesprochen. Spielte denn Ungarn und so weiter keine Rolle? Nein, sagt er. Wie, sage ich. Ihr habt im Machtzentrum nicht darüber gesprochen? Nein. Und da sagt er, ich habe es auch nicht beantragt, weil wenn ich es beantragt hätte, hätte ich eine Lösung haben müssen. Ich hatte aber keine.
War das denn schon so eine Art Ohnmacht?
Ja.
Ja, weil das war ja ein Aderlass.
Ja, wahrscheinlich Milke. Weil
sind ja gut, weißt du, Situierte weggegangen, also gar nicht nur aus Freiheitsgründen, sondern sehr oft ja auch aus ökonomischen Gründen. Aber es waren auch viele, die hatten ja einen guten Status in der Ex-DDR gehabt und sind trotzdem dann gegangen, weil ihnen eben die Reisefreiheit fehlte und so weiter und so fort.
Es war zu eng. Das ging einfach nicht mehr. Und dann begeht man natürlich Fehler. Ich war ja dann auch in der Botschaft, der bundesdeutschen Botschaft in Prag und Warschau. Und da wurde ja den Leuten angeboten, sie können zurückkommen in die DDR und sie können alle ausreisen. Das dauert maximal 6 Monate. Schon die Frist war falsch. Wenn sie gesagt hätten, maximal 6 Wochen, das wäre vielleicht noch gegangen. Aber 6 Monate ist für die Leute viel zu lang. Nun waren sie schon wochenlang da oder viele, viele Tage und blieben dann auch da. Und dann hat Genscher ja mit Fischer etwas erreicht. Und das ist auch wieder interessant, dass der Fischer gesagt hat, die können alle ausreisen in die Bundesrepublik, aber der Zug muss durch die DDR fahren, damit noch die DDR-Behörden ihnen den Personalausweis abnehmen und sie aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen etc. Das war aber nur wieder ein Grottenfehler, weil ja nur alle wussten, dass der Zug fährt. Und dann wollten wieder andere Bürgerinnen und Bürger der DDR den Zug stürmen, um dort mitfahren zu können. Ah, und da habe ich gemerkt, die haben es einfach nicht mehr im Griff. Aber ich hatte einen Grund, weshalb ich nicht damals noch nicht an die Einheit und sowas gedacht habe, weil ich wusste, das geht nicht ohne Genehmigung der Sowjetunion. Und niemand führt für die DDR einen Dritten Weltkrieg. Also wusste ich nicht, wie man die Genehmigung bekommen soll. Und das war noch so, wenn ich das mal vorziehen darf, als ich zum Parteivorsitzenden gewählt wurde im Dezember 89, hatte ich eine Woche später ein Telefongespräch mit Gorbatschow. Und da sagte er zu mir, wenn Sie die SED auflösen, lösen Sie die DDR auf. Wenn Sie die DDR auflösen, lösen Sie die Sowjetunion auf. Ich fand die ganze Sowjetunion auf den Schultern eines kleinen Berliner Advokaten dann doch zu viel, ehrlich gesagt. Aber so war seine Haltung. Und als ich am 1. Februar bei ihm war, davor war schon Helmut Kohl bei ihm und Hans Modrow, da hatte er sich mit der Einheit schon abgefunden. Aber noch nicht Mitte Dezember. Die Zeit war so schnell. Verstehst du? Und das war seine Überzeugung. Der hat das nicht so gesagt. Das war wirklich seine Überzeugung. Mitte Dezember und im Mitte Januar hat er eben schon anders gedacht und anders entschieden.
Waren denn diese ganzen Veränderungen, die sich entweder abgezeichnet haben oder ja auch spürbar waren, physisch spürbar waren, waren es für dich denn eher bedrohliche Situationen oder war das eine Verheißung auf bessere Zeiten? Oder ich meine, schlecht ging es dir sicherlich in der DDR nicht. Du hattest viel zu tun, du warst ein anerkannter Anwalt. Und ja, jede Veränderung ist ja für die meisten Menschen etwas Bedrohliches erstmal. Auch selbst wenn was Schlechtes sich verändert, man weiß ja nie, wie es dann wird. Wie war denn dein Gemütszustand?
Es war so, jeden Tag passierte etwas in der DDR, was du am Vortag für unmöglich gehalten hast, dass es passieren kann. Insofern waren wir alle auch überfordert. Schlicht und einfach überfordert. Die Veränderungen kamen so schnell und sie waren so gravierend, dass man kaum Schritt halten konnte im Mitdenken und Mitfühlen. Ich habe mich über Gorbatschow sehr gefreut und Glasnost und Perestroika fand ich völlig richtig. Die Umgestaltung war nötig, viel mehr Transparenz und Offenheit. Was ist, also die DDR bestand ja nur aus Geheimnissen. Ja, das ging einem auch auf die Nerven, wenn du so willst. Und ich hatte natürlich auch darauf gehofft, dass diese Fragen der politischen Macht und der politischen Straftaten, dass sich das alles reduziert und dass das auch reformiert wird. Und wir haben ja auch Reformvorschläge gemacht, die nicht schlecht waren. Und als wir die Situation im Januar 89 hatten, oder nee, im Januar 88 hatten, dass die Leute von der Demonstration eingesperrt wurden und dann sie ausreisen konnten, habe ich einen Satz gesagt im Rechtsanwaltskollegium. Das war das letzte Mal, dass ich zur Bezirksleitung der SED bestellt wurde, wegen des Satzes. Ich hatte gesagt, also Bezirksleitung der SED in Berlin, ich hatte gesagt, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder erlaubt ein Staat etwas oder er verbietet es. Wenn er es verbietet, muss er es unterbinden können. Wenn er, wie heute, es weder verbieten noch erlauben kann, dann ist er am Ende. Und für den Satz musste ich hin und sollte den erklären, was ich dann auch getan habe. Und du hast bei dieser Gruppe gemerkt, sie können es ihnen nicht erlauben und sie können sie auch nicht mehr bestrafen. Also sie waren handlungsunfähig. Und wir andere Sachen haben wir gesagt im Rechtsanwaltskollegium, wo früher gleich eine Kommission gekommen wäre, um das alles aufzunehmen. Es kam nichts mehr. Es war wie taub und stumm. Du hast sie gar nicht mitbekommen. Und nur über das neue Deutschland bekamst du immer mit, durch bestimmte Artikel, wo sie hinwollen oder nicht hinwollen. Im Kern wollten sie keine Veränderung und die Bevölkerung drängt auf Veränderung. Das habe ich erstmal als Befreiung empfunden. Was anderes war nachher die Situation Ende 89, als klar war, dass das Ganze auf eine Einheit hinausläuft. Da hatte ich sowohl ein gutes Gefühl, weil es mir ja auch ganz andere Möglichkeiten bot, als auch ein ungutes Gefühl, weil ich gar nicht wusste, was aus der Wirtschaft wird, was aus den Betrieben wird, was aus den Leuten wird, ob die nicht überfordert sind. Und letztlich habe ich dann eine Entscheidung getroffen. Es gab ja auch Millionen Staats- und Parteifunktionäre in der DDR, von denen ich wusste, dass sie Angst hatten vor der Einheit im Unterschied zu anderen. Und auch die mussten ja einen Weg in die Einheit finden. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, auf der einen Seite ihre Interessen zu vertreten, auf der anderen Seite von ihnen aber auch eine kritische Aufarbeitung zu verlangen. Beides. Und da war ich jetzt erinnert, wollte ich das natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichen, nach 1945 hat sich die CDU entschlossen, die Interessen der völlig verunsicherten Bevölkerung zu vertreten. Also erst war Hitler der große Held und jetzt soll er ein Verbrecher gewesen sein. Die kam ja damit nicht zurecht. Aber sie hat nie eine kritische Aufarbeitung verlangt. Sie hat nur die Interessen vertreten. Und ohne, dass man die Zeiten miteinander vergleichen kann, habe ich mir gesagt, beides müssen wir hinbekommen. Und das war dann meine politische Entscheidung und so kam ich in die Politik. Aber letztlich war da auch wieder ganz vieles zufälliger Natur.
Mhm. Aber die Unsicherheit war ja trotz aller Hinweise, die du gegeben hast, man muss es auch durchsetzen können, alle Verbote und so weiter und so fort. Aber für die Leute, die auf die Straße gegangen sind oder eben auch gesehen haben, die Bilder da vom Platz des Himmlischen Friedens da am 4. Juni von dem Massaker, wo wirklich massive Gewalt ausgeübt worden ist, muss doch Leute abgeschreckt haben. Und die Bürgerrechtsbewegung, die dann am 9. September da auch mit der Gründung des neuen Forums durch Bärbel Bohley und Katja Habemann vorgenommen worden sind, das waren ja mutige Akte in der Weise, dass die ja nicht wussten, ob das gut gehen kann, ob das nicht entweder zur Zwangsausbürgerung führt oder mit Gefängnis endet. Das, auch das wäre ja alles noch möglich gewesen. Keiner konnte das damals wissen. Auch im Westen, die Einschätzungen waren ja völlig daneben. Keiner hat da einen richtigen Blick auf die Ereignisse gehabt und eine Einschätzung. Das muss doch die Menschen total verunsichert haben.
Hat auch. Und das war ja auch mutig von ihnen. Und Egon Krenz hat mir dann erzählt, dass er wohl am 8. Oktober gesagt hat, der Polizei, es darf keine Gewalt mehr angewandt werden. Deshalb, weil die Demonstration vom 9. Oktober in Leipzig die erste, wo es keine Gewalt mehr gab. Der Unterschied für...
Da waren 70.000 Leute dabei.
Ja,
ne?
Der Wahnsinn. Der Unterschied, wollte ich gerade sagen, für diejenigen, die schon immer gekämpft haben für eine andere DDR und dafür auch im Gefängnis saßen etc., zur Zeit 89 war, dass die Massen mit ihnen mitgingen. Das machten die ja vorher nicht. Und das baute sie natürlich auf, weil die sagen, ja, gegen Abertausende kann man sich auch mit Gewaltstrukturen nicht durchsetzen. Das wurde damals deutlich.
Und aber zur damaligen Zeit hätte es ja nur eine Reaktion, eine falsche Reaktion geben können. Da hätte ja irgendein eine Sicherheitskraft da in Panik geraten können und geballert haben. Und schon wäre das alles aus dem Ufer gelaufen. Tja. Das war doch ein Wunder, dass das alles nicht passiert ist. Das kann das ist man wirklich, heute nur wirklich so sagen.
Ja, es ist wirklich geradezu fantastisch, muss ich sagen, dass das so gelungen ist. Aber interessant war Folgendes. Ich wurde ins Deutsche Theater von Walfriede Schmidt und Johanna Schall eingeladen, den zwei Schauspielerinnen, ob ich zu den Übergriffen der Polizei bereit bin, Stellung zu nehmen. Und ich dachte, das ist so ein Forum mit 10 Leuten und einer bin ich. Und wenn mal eine juristische Frage kommt, mache ich die. Aber ich stand Mutterseelen alleine auf der Bühne.
Wann war das?
Oktober.
Oktober.
Und quatschte vor mich hin. Oder war es September? Weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall in der Zeit. Und dann habe ich einen Satz gesagt, der wieder Konsequenzen hat. Ich habe gesagt, übrigens, eins verstehe ich nicht, alle diese Demonstrationen sind formalrechtlich natürlich widerrechtlich. Man kann doch auch mal eine legale Demonstration oder Kundgebung versuchen. Ich meine, wenn sie abgelehnt wird, habe ich gesagt, kann man ja trotzdem noch eine illegale machen, aber man kann es doch erst mal versuchen. Und am nächsten Tag waren beide Schauspielerinnen wieder bei mir und sagten, jetzt hast du uns da ein Influencer gesetzt, wie beantragt man denn eine legale Kundgebung? Ehrlich gesagt wusste ich das auch nicht, weil ich noch nie ein Mandat diesbezüglich hatte. Dann habe ich in die Gesetze geguckt und habe festgestellt, bei der Volkspolizei in Berlin muss das beantragt werden. Und so wurde der Antrag gestellt und so kam die Großkundgebung mit über 500.000 Menschen am 4. November in Berlin zustande. Und weil ich diesen Satz gesagt hatte im Deutschen Theater, rief mich Johanna Schall an und sagte, wir haben beschlossen, dass du nach den Schauspielern und Schauspielern als Erster sprechen darfst, weil er die Idee von dir war. Und da hielt ich wieder eine Rede. Und in der Rede musste ich, die Mauer stand ja noch, darf man ja nicht vergessen. Und weißt du, was die Sorge der Berliner Polizei war? Nicht der Inhalt, nicht die Plakate, dass die Leute zur Mauer stürmen. Mhm. Was denn dann? Das war ja überhaupt noch nicht geklärt.
So, aber aus heutiger Sicht war das ja eine komische Rednerliste da.
Ja, sehr komisch.
Also ich sag mal, da waren die Schauspieler, die das ja initiiert hatten, viele kennen wir. Dann war aber eben auch Markus Wolf dabei. Deine Rolle hast du eben schon geschildert, aber Günter Schabowski, ich weiß nicht, Krenz war da sicherlich auch war anwesend, aber irgendwo
die hat nicht
geredet hat er nicht. Aber eine ganz komische Kombination, dass das überhaupt zugelassen worden ist, dass da im Grunde genommen das Establishment mit einem Redeanteil bekommen, sind teilweise ausgebuht worden und so, das aber war erstmal schon mal erstaunlich.
Ja, das Erstaunliche war, was die eigentliche Sorge der Polizei war. Und dann sagten die Schauspieler, nee, das passiert nicht, da steht ja die Mauer, das machen die nicht, etc. Und der Rest hatte sie auch gar nicht mehr interessiert, wer da eingeladen wird. Es gab einen alten Spanienkämpfer, der wiederum abgelehnt hat, zu sprechen, wenn Markus Wolf spricht. Das ist auch interessant. Aber sie wollten Markus Wolf, und Markus Wolf ging rauf als Reformer, weil er ja einen berühmten Roman geschrieben hatte, wo er auch kritische Gedanken geäußert hat, und kam runter als Staatssicherheitsgeneral, weil die Leute es ihm nicht durchgehen ließen. Und da musste er sich plötzlich anders äußern. Er war so enttäuscht, glaube ich, wie ich das selten erlebt habe. Schabowski wusste ja, dass er in einer schwierigen Situation ist, als er da hochging. Und er war der Einzige, der eben den Mumm hatte, sich dem auch zu stellen, ja, und gegen die buhenden Leute zu sprechen und so, was er auch gemacht hat. Bei mir war es so, ich bekam eigentlich fast immer Beifall, mit Ausnahme eines Satzes, weil ich gesagt habe, Egon Krenz muss auch eine Chance bekommen. Da wurde gebuht. Und weil er sie übrigens nicht genutzt hat, habe ich später vor dem ZK-Gebäude gesagt, dass er zurücktreten muss. Aber das war wieder später. Nur interessant ist wieder, dass ich dort gesprochen habe, lag nur an meinem Einsatz im Deutschen Theater. Dadurch war ich nur wieder bekannt. Dann kam das Reisegesetz und da war ich das erste Mal im Fernsehen. Ich will das alles gar nicht detailliert erzählen, weil ich Schabowski angerufen hatte. Ich hatte ja von ihm seine Dienstnummer bekommen. Das war ja am Sonnabend, die Kundgebung. Und am Sonntag, also du kannst mich unterbrechen, rief mich Lothar de Maizière an, der war schon Vorsitzender der CDU in der DDR, und sagte, die wollen ein Reisegesetz vorstellen, das ich überhaupt nicht gut finde. Ah, sag ich, ja, und was soll ich machen? Und da sagt er, na, du musst mal mit denen da oben reden. Sag ich, wie bitte, ich? Ich kenne die ja gar nicht. Du kannst doch anrufen, du hast doch deinen Blogfreund Egon Krenz, rufst du den an, dann klärt ihr das miteinander. Und er sagt, nein, so läuft das nicht. Und dann fiel mir ein, dass ich die Nummer von Schabowski habe. Sag ich, ich kann natürlich sehen, ich weiß nicht, ob der Sonntag im Dienst ist. Und dann rief ich da an und die Sekretärin hat mich auch durchgestellt. Dann habe ich das gesagt mit dem Reisegesetz, hat er gesagt, ja, ich habe den Entwurf hier. Du kannst gerne herkommen, dir das ansehen. Soll ich dir ein Auto schicken? Nee, nee, sag ich, komm schon alleine. Dann bin ich da hingefahren und dann habe ich etwas festgestellt. Also, das hat mich umgehauen. Der saß da hinter seinem Schreibtisch. Es klingelte ständig das Telefon am Sonntag. Eine Delegation kam nach der anderen und das hörte sich immer so an. Also wie viel Saatgut braucht ihr, wie viel Tonnen, welcher Qualität, ja gut, ich habe es mir aufgeschrieben. Welche Ersatzteile fehlen euch, wie viel braucht ihr denn davon? Aha, wer stellt die her? Schreib's mir. Und ich wusste, so kann man ein Land nicht regieren. Und weshalb ging ihn das eigentlich was an? Er war weder Landwirtschaftsminister, noch Industrieminister, noch Oberbürgermeister von Berlin.
Also, die anderen waren weggebraucht
Chaos.
Vielleicht. Ne?
Ja, Chaos.
Nun war und, ja am 17.10. ist Herr Honecker zurückgetreten, ne? Und dann ist Krenz ja ZK-Vorsitzender geworden und anschließend auch Staatsratsvorsitzender.
Staatsratsvorsitzender.
Hatte dann also die Verantwortung gehabt und dann war ja eben da diese große Demonstration am 4.11. Da muss ich sagen, aus Westberliner Sicht so, ja? Also wir haben das ja
wie
nur
habt ihr
auch,
das erlebt?
Ja,
ja,
wir haben es ja auch
nur
aus dem Fernseher mitbekommen. Ich glaube, dass uns allen klar war, dass sich was verändert.
Ja.
Und dass es sicherlich über eine mittelfristige Zeit auch Erleichterung geben wird. Walter Momper hat ja dann auch schon mal mit Ostberlin Kontakt gehabt und mit Schabowski und dort auch Dinge für diese Reisemöglichkeiten besprochen. Aber dass dann also relativ schnell am 9. November auf einmal im wahrsten Sinne des Wortes die Mauer da fällt, das hat keiner vermutet, nur ganz wenige, glaube ich. Deshalb war das ja auch eine Riesenüberraschung. Kohl war, glaube ich, in Polen, ne? Der wusste auch nicht Bescheid. Also das war ja ein Ding. Glaubst du denn, dass die Sache von Schabowski da am 9. November in dieser Pressekonferenz, war das nur Schusseligkeit, war das, ja, was war es überhaupt?
Kann ich dir genau erzählen, es war ein Irrtum. Aber
na, diesen Zettel da rauszuholen und dann auf die Frage.
Wenn
da
ich das Reisegesetz nur noch zu Ende ganz kurz erzählen darf, dann habe ich einen eigenen Gesetzesentwurf geschrieben und er hat gesagt, den gibt er am Abend Egon Krenz und er ruft mich an. Habe ich ihm meine Telefonnummer gegeben. Am Abend rief er mich an und sagt, er hat sich nicht dafür interessiert. Es wird das andere veröffentlicht. Und am nächsten Tag bin ich das erste Mal in meinem Leben ins Fernsehen der DDR eingeladen worden, um über diesen Reisegesetzentwurf zu diskutieren. Also den natürlich, den offiziellen, nicht ich meine. Und das war interessant. Ich war dann der Einzige, der gesagt hat, nee, das ist halbherzig. Entweder man gestattet das Reisen richtig, nicht so immer als Kannbestimmung und so weiter. Und da war ich plötzlich richtig beliebt in der DDR. Ich bekam Urkunden von Brigaden. Als ich dann SED-Vorsitzender wurde, war das vollständig vorbei, ist auch klar. Aber da bekam ich das. Da habe ich übrigens einen Fehler gemacht, aus dem ich eine Schlussfolgerung für mein Leben gezogen habe. Es ist nicht schlimm, dass man eitel ist. Wichtig ist, dass man seine Eitelkeit beherrscht. Wenn man von ihr beherrscht wird, dann begeht man einen schwerwiegenden Fehler. Weißt du, was ich für einen schwerwiegenden Fehler begangen habe? Ich habe am Schluss gesagt, also ich werde den anderen Vorsitzenden der Rechtsanwaltskollegin, wir hatten 15 Bezirke, also gab es 15 Vorsitzende, vorschlagen, dass wir zusammen einen Gesetzentwurf erarbeiten, ihn der Volkskammer schicken. Vielleicht gefällt der ja der Volkskammer besser als dieser Gesetzentwurf. Und dann sagte ich, und das war mein verheerender Fehler, und wenn Sie dazu Gedanken und Ideen haben, können Sie mich selbstverständlich gerne anschreiben. Weißt du, dass ich 6.000 Briefe am nächsten Tag hatte, und das mischte sich mit Anwaltspost. Wenn du mein Mandant gewesen wärst und mir geschrieben hättest, ich soll Berufung einlegen,
dann wäre das untergegangen.
Das hätte ich 6 Monate später gefunden. Ich war verzweifelt. Und da habe ich Rechtsanwälte angerufen, dann kamen 10 Anwälte zu mir und wir haben 3 Nächte nur gesessen. Ich musste immer sagen, die Briefe sortieren.
Am 9. war es ja dann schon wieder vorbei.
Ja, pass auf. Das war interessant. Also die Briefe bekam ich, das war dann mal der 4., 5., am 6. und am 7.
Ja, also
und da saßen wir in der Nacht zum 7., in der Nacht zum 8. und dann noch in der Nacht zum 9. und dann war es sowieso vorbei. Jetzt zur Öffnung. Dazu muss ich Folgendes erklären. Das Politbüro hatte getagt und hatte sich Leute aus dem Innenministerium geholt und gesagt, sie wollen nicht mehr, dass Bürgerinnen und Bürger der DDR die Botschaften der Bundesrepublik in Prag oder in Warschau besetzen oder dass sie nach Ungarn fahren und dann über Österreich abhauen in die Bundesrepublik. Wie kann man das ändern, damit das aufhört? Und dann sagten die, naja, dann müssen wir sie über die Grenzübergangsstellen nach West-Berlin und in die Bundesrepublik ausreisen lassen. Einen Stempel von der Abteilung Inneres und dann können sie ausreisen. Dann
mit
brauchen sie diese Umwege nicht
mit
mehr.
Mit Rückkehrrecht?
Gehen. Nee, nicht mit Öcker, sondern verständig.
Verständig, eben, ja. Man wollte sie loswerden.
Also nicht reisen, sondern ausreisen, richtig ausreisen.
Genau.
So, und dafür gab es einen juristischen Begriff in der DDR. Und das hieß ständige Ausreise. Wenn da nur stand Ausreise, hieß das Aus- und Wiedereinreise. Wenn da aber stand ständige Ausreise, war das für immer. Der Einzige, der an der Politbürositzung nicht teilgenommen hat, war Schabowski. Und der bekam einen Zettel, wo drauf stand, ständige Ausreise über alle Grenzübergangsstellen der DDR und Westberlins. Da er aber den juristischen Begriff ständige Ausreise nicht kannte, dachte er, das heißt, dass man ständig ausreisen kann.
Ja.
Das war das Missverständnis. Und so hat er die Mauer geöffnet.
Und dann noch sofort, ne?
Weil
die Nachfrage von den Journalisten, da streiten die sich heute noch,
und wer
die Frage gestellt hat.
Dann sofort. Das heißt, das ist doch hochinteressant. Weißt du, es lag in der Luft. Es wäre vielleicht ansonsten 2 Wochen später passiert. Aber das Interessante ist, große historische Ereignisse sind meistens ein Zufall, Missverständnis, ein Irrtum. Und hier lag dieser Irrtum vor. Was übrigens auch von keinem bestritten wird. Ich habe es ja in meiner Autobiografie geschrieben und ich habe dann auch den aus dem Innenministerium getroffen, der da war, der mir das erzählt hat. Ja, es war im Grunde genommen ein Irrtum, aber natürlich ein Irrtum, über den sich die Bürgerinnen und Bürger der DDR wie verrückt freuten. Und ich glaube, damals auch die Westberlinerinnen und Westberliner, zumindest so in den ersten Nächten.
Na, sofort, also ja. Eine grenzenlose Freude. Bei allen Problemen, die sich danach ergeben haben, das soll man sich immer wieder vergegenwärtigen, wie die Stimmung war, wie die Emotion da war, wie wildfremde Menschen sich in den Arm gelegen haben, also schon am 9., aber erst recht einen Tag später und die Tage darauf.
Wie hast du das erlebt?
Ja, zu Hause. Also wir hatten Besuch, Rentnerin aus der DDR, ja, und hab die beiden Damen da zum Essen gefahren und dann waren wir wieder zu Hause und die gingen dann irgendwie ins Bett. Ich habe im Fernsehen geguckt und da rief auf einmal mein Nachbar an und sagte, ja, die Mauer fällt, sei wir ziemlich verscheißern, kann doch alles nicht wahr sein. Und sofort den Fernseher umgeschaltet denn. Und dann waren immer die Bilder von der Bornholmer Straße, da böse Brücke, von der westlichen Seite aus zu sehen. Und da passierte ja erst auch nicht direkt was. Es rumorte, aber es war nicht ganz eindeutig. Ich war so fasziniert. Ich bin dann aber auch zu Hause geblieben. Und ja, nächsten Tag ging es ja rund. Ich war ja Volksbildungsstadtrat in Tempelhof und wir hatten ja dann Dinge zu organisieren, weil ja dann alle Leute auf einmal kamen. Und ich weiß nicht, ich hatte eine Einladung gehabt am 10. November ins KDW, weil wir immer einen Kulturlustgarten gemacht haben. Viele Aussteller waren dabei und da war so ein Dankeschön an die, also von den Händlern im KDW oben in der Lebensmittelabteilung haben die Kunden eingeladen. So schön, alles umsonst, da war ja toll und ich kam dahin. Riesenschlange, dachte, wen haben die denn hier alle eingeladen? Ja, da stellten sich natürlich alle DDR-Bürger da an. Die dachten, da gibt's jetzt irgendwas. War aber nur für geladene Gäste und dann sind wir da oben, haben da kurz was getrunken und gegessen und dann sofort runter Wittenbergplatz Town ziehen und da war natürlich die Parade, die Trabis, die da kamen und so weiter und so fort. Unglaublich und emotional und es war der glücklichste Moment. Weil ich hätte in meinem Leben nicht geglaubt, dass die Mauer fällt.
Ich auch nicht.
Ja, also ich hätte mir vorstellen können, dass da jetzt irgendwelche Erleichterungen kommen und so. Aber dass die Mauer fällt, dass ich das noch erleben darf, das war für mich eigentlich undenkbar.
Weißt du, 1961 war ich 13 Jahre alt. Über das Jahr reden wir ja später. Und interessanterweise beim Mauerbau glaubte ich höchstens für 2 Jahre. Und 88, 89 glaubte ich nicht, dass sie je wieder fällt. Beide Male habe ich mich geirrt. Es kam ganz anders. Im ersten Fall, aber auch im zweiten Fall. Das ist wahr.
Und das ist ja interessant,
weil es war so eine euphorische Stimmung damals, die dann später wieder zusammenbrach aus anderen Gründen.
Ja, aber die hielten sehr lange an.
Ja.
Ich kann mich also noch erinnern, den Volkskammerwahlkampf, da glaube ich, der war März dann.
Ja.
Da weiß ich auch noch, ich habe da ziemlich viel mitgeholfen, weil wir dann die Patenschaft übernommen haben für die Gründung der SPD, Ortsvereine dort in dem Landkreis Zossen. Und wir hatten auch die Kontakte wurde aufgeteilt, die Westberliner Bezirke auf die Ostberliner Bezirke, wer sich um wen kümmern sollte. Wir hatten Lichtenberg dann gehabt. Das hat mal viele Kontakte, aber speziell in diesem Volkskammerwahlkampf gab es ja noch viele, die dachten, es gibt einen dritten Weg. Mhm. Und der wäre möglich. Und das war eine Illusion.
Ja.
Und man hat ja gesehen, dass der Kohl, obwohl er ja anfangs auch nicht wusste, was er tun soll, dann auf einmal die Kurve gekriegt hat und als einer der Ersten auch mit Willy Brandt und mit anderen, doch ziemlich stark auf die Einheit zugesteuert ist, während Lafontaine, das war sein Fehler, aus der Sicht vom Saarland her gar nicht die Lage richtig einschätzen konnte. Und das war eine ganz andere Situation. Aber die Leute, die da wirklich dachten, sie können eine Mischung zwischen DDR und BRD machen, die waren da, aber die haben nicht lange Gehör gefunden.
Nein, das stimmt so. Ich meine, aber das war ja dann erst später. Die Volkskammerwahl war wirklich sehr, sehr aufregend. Die Bild-Zeitung sagte, dass die PDS 4% bekam. Wir bekamen dann doch 16,3 oder 16,4%. Das war für die damalige Situation ein gutes Ergebnis. Im Kern, ich habe zwar Wahlkampf gemacht, und zwar um die Leute aufzubauen. Das war meine Aufgabe. Denn die, die uns wählten, wählten uns sowieso. Und die, die uns nicht wählten, wählten uns sowieso nicht. Also ich hätte da keinen umkrempeln können, weder so lang noch so lang. Aber du musstest sie ja aufbauen und dazu musst du dich dann eben auch dem Buh rufen und all dem stellen, was ich ja gemacht habe.
Warum hast du das
habe.
Überhaupt gemacht? Also ich meine, du hättest ja auch Anwalt bleiben auch, können und sicherlich ein erfolgreicher, auch unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen.
Ja, sie haben mich eben vorgeschlagen als Parteivorsitzender, weil sie sagen, ich bin der Einzige mit einer Biografie, wo das ginge, gerade weil ich Rechtsanwalt war. Es gab ja so 2 Nischenberufe, die plötzlich eine größere Rolle spielten, den Pfarrer und den Rechtsanwalt. Mhm. Hochinteressant. Sie gehörten zur Elite, waren aber nicht an der Macht.
Mhm.
Und du brauchst Leute aus der Elite, die aber eben nicht zur Macht gehörten, aber die aber schon gelernt haben, politisch zu denken und zu agieren.
Aber man muss es ja auch wollen. Also
ja, na
nur,
klar.
Dass die anderen sagen, du sollst es machen.
Nein, ich war insofern selber schuld. Ich würde übrigens, wenn ich heute noch mal in derselben Situation wäre, nicht noch einmal Ja sagen. Weil ich zwar wusste, dass ich Ablehnung erfahre, aber die Mehrheit der Bevölkerung hat mich natürlich strikt abgelegt. Also ich bin Hass und allem begegnet. Das hat sich geändert. Inzwischen respektiert mich eine Mehrheit der Bevölkerung. Aber das war auch interessant. Erst im Osten, da weiß ich sogar noch den Tag. Dann im Westen und zum Schluss in Bayern. Da habe ich das auch nur über Paulaner Starkbier geschafft. Aber das war ein Kampf, den ich führen musste. Und ich habe deshalb Ja gesagt, weil ich wieder reagiert habe wie ein Anwalt. Ich habe mir gesagt, ja, ich muss jetzt die vertreten, die kein anderer vertreten will. Aber ich muss von Ihnen eben auch eine kritische Aufarbeitung Ihrer Biografie verlangen. Beides muss ich hinkriegen. was nicht einfach war, denn ich wusste doch, die NVA-Offiziere, die Staatssicherheitsoffiziere, die Offiziere bei der Polizei, die Parteifunktionäre, die Staatsfunktionäre waren ja auch Millionen, die keine Chance mehr hatten, die aber das zunächst auch noch gar nicht glaubten, die müssen ja auch einen Weg in die Einheit finden. Ja, wie denn, habe ich mir gesagt. Dann musst du ihnen dabei helfen, aber gleichzeitig von ihnen auch eine kritische Aufarbeitung verlangen. Das war nicht leicht. Ich werde dir eine Sache erzählen. Ich war im März vor der Wahl bei der Armeeführung. Ich hatte um ein Gespräch gebeten. Dann kam ich nach Strausberg, da saßen da so 18 hohe Offiziere und Generäle. Und einer mit ganz viel Lametta auf der Schulter, aber ich weiß nicht, was das für ein General war, der sprach. Das war interessant, die waren natürlich alle 8-mal mehr SED als ich, aber das waren sie ja nicht mehr. Und der siezte mich schon und sagte, Herr Gysi, Sie wollten uns sprechen. Können Sie uns den Grund sagen? Ja, sage ich, ich will Ihnen einen Vorschlag machen, dafür habe ich ein redliches und ein unredliches Motiv. Welches wollen Sie zuerst hören? Das redliche. Sage ich, ja, ich möchte gerne die Wehrpflicht abschaffen, weil es ist doch albern, Leute im Mai zu ziehen zur Nationalen Volksarmee, zur Verteidigung der DDR, die gerade aufhört zu existieren. Also das finde ich abstrus. Ja, und das Unredliche? Ja, das Unredliche Motiv ist folgendes, wenn wir jetzt die Wehrpflicht abschaffen, muss sie Kohl danach wieder einführen. Und das gönne ich eben, habe ich gesagt. Das war mein unredliches Motiv. Und dann sagten die zu mir, der hohe General, sagte er, Gysi, Sie verkennen unsere Rolle völlig. Wir konnten die DDR verteidigen und selbstverständlich können wir auch die Bundesrepublik Deutschland verteidigen. Wissen Sie, wir haben einen Beruf erlernt, die Verteidigung eines Landes. Da habe ich zu ihm gesagt, also Sie glauben ernsthaft, Sie werden übernommen? Und da guckte er mich an, zuckte nur mit den Schultern. Darauf hatten Sie gehofft.
Nee, natürlich.
Und ich wusste, dass das nicht kommen wird. Und das war wahrscheinlich letztlich mein Motiv, dass ich es gemacht habe.
Aufarbeitung, hast du gesagt, ist für dich wichtig gewesen. Wie stehst du heute zur Gauck-Behörde, die ja immer noch Gauck-Behörde da heißt? Soll sie aufgelöst werden? Ist der Weg, den Sie jetzt machen mit dem Bundesarchiv, der richtige Weg?
Der Weg ist richtig mit dem Bundesarchiv. Das hätte man schon vor längerer Zeit machen können. Was mich gestört hat, war nur so ein denunziatorisches Klima im Zusammenhang damit. Ansonsten fand ich die Aufarbeitung richtig, aber es war wieder so ein Widerspruch, dass dann Leute zu mir kommen und sagen, sie würden auch gerne wissen, was da beim Verfassungsschutz sei. Das kann man aber nicht gleichsetzen. Nein, wir setzen es ja nicht gleich, aber wir würden es trotzdem gerne wissen und so, wo dann kein Weg hineinführt. Das Problem war natürlich, dass das nur bei einer Seite geschieht und das hat so die Ostbevölkerung insgesamt, was die Leute zunächst nicht wussten, diskreditiert. Und unter Verdacht gestellt. Ich werde eine Sache nicht vergessen. Alle Vereinigungen liefen ja so nach dem Motto, dass der Osten sich ein- und unterzuordnet hat unter die westlichen Strukturen. Und es gab eine Ausnahme, die evangelische Kirche. Weil die evangelische Kirche hatte alle Türen für die Opposition geöffnet in der DDR und so weiter und hatte so eine Art Heldenbiografie. Und kurz vor der Vereinigung gab es eine Pressekonferenz mit Herrn Gauck und der nannte 11 IM aus der evangelischen Kirche. Nun waren das ja Tausende, aber 11 IM. Und damit war es erledigt. Die Vereinigung lief so wie anderswo auch, weil sie plötzlich moralisch abgesackt waren. Da habe ich gesagt, wie kann man denn über 11 Leute eine ganze Kirche so diskreditieren? Mhm. Aber es ist gelungen. Das war immer so mein Problem damit, was auch wirklich schwierig war. Was mich geärgert hat an der Bundesregierung, und das würde mich interessieren, wie du das siehst, wenn man eine Vereinigung macht, da muss man sich doch auch für die andere Seite interessieren. Warum haben Sie sich nichts in der DDR angesehen? Wir waren in der Gleichstellung der Geschlechter weiter. Die Berufsausbildung mit Abitur war keine schlechte Erfindung. Die Polikliniken auch nicht. Es ist mir auch gar nicht wichtig. Aber wenn man 6 Sachen übernommen hätte, und ich meine nicht das Ampelmännchen und nicht den grünen Abbiegefall, wenn man 6 Sachen übernommen hätte, dann wäre das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen angestiegen, was damals dann irgendwann am Boden lag. Und die Westdeutschen hätten erlebt, dass wegen des Hinzukommens des Ostens sich in 6 Punkten ihre Lebensqualität erhöht. Ein solches Erlebnis ist ihnen nicht gegönnt worden. Und das war, glaube ich, einer der gravierenden Fehler bei der Einheit. Der zweite gravierende Fehler war unsere politische Rolle. Was machen wir nun? Wieso musste NATO so bleiben? Der Warschauer Vertrag löste sich auf. Hätte man nicht sagen können, Deutschland wird ja zum Hauptvermittler zur Verhinderung von Konflikten. Wir nehmen mal eine neue Rolle an. der Kalte Krieg ist ja zu Ende. Die neutralen Staaten, die früher immer vermittelt haben, machen das ja nicht mehr. Uns fehlt sowas jetzt in der Welt. Also ich will nur sagen, ich finde, wir haben zu wenig nachgedacht.
Ich glaube, das mit der NATO und der eigenen Rolle, das wäre zu dem damaligen Zeitpunkt, also A, war es nicht gewünscht, aber B, wäre es auch ganz schlecht angekommen bei unseren Bündnispartnern. Die waren ja eh skeptisch mit dem wiedervereinten Deutschland in der Mitte Europas, so eine große Machtsituation da auch hinnehmen zu müssen. Das hat ja dann mit den Schwierigkeiten, die damit verbunden waren, ja dann Gott sei Dank geklappt. Aber das wäre sicherlich nicht gegangen. Aber in der Tat, wie man ein System beseitigt und aus dem Alten ein neues macht, oder ob man denn sagt, man ist so überlegen, dass man 1:1 nur das System der BRD übernimmt. Das sind Diskussionen, die uns bis heute begleiten und die ja sicherlich auch deine Partei dazu genutzt hat, zu sagen, wir sind die Ostpartei und wir vertreten die Interessen der Menschen in Ostdeutschland. Wie kommt
es? Ich würde sagen, was du zu Anfang gesagt hast, das hat ja Gorbatschow bestätigt im Bundestag. Und zwar hat er gesagt, dass der Bush zu ihm gesagt haben, warum sind Sie so misstrauisch gegen Deutschland, dass Sie Deutschland raushaben wollen aus der NATO? Und da sagte Gorbatschow, und da habe ich zu ihm gesagt, nein, Sie sind misstrauisch gegen Deutschland, deshalb wollen Sie Deutschland drin behalten in der NATO. Genau. Was ich natürlich auch ganz witzig fand, also Gespräch Kohl übrigens auch, der saß da hinten im Saal und amüsierte sich sehr über die Wiedergabe dieser Rede.
Wie kommt es, dass wir heute immer noch beim Thema, war die DDR ein Unrechtsstaat, ja oder nein, uns noch so kräftig streiten? Du hast ja die ganze Zeit in deinen Darstellungen von der Diktatur gesprochen. Was ist denn eine Diktatur? Ist doch ein Unrechtsstaat. Warum entzünden sich daran immer noch so vehemente Debatten?
Das hat folgende Gründe. Der Unrechtsstaat ist kein wissenschaftlicher Begriff und kein juristischer. Es gibt keine Definition. Wie ist er zustande gekommen? Er ist durch den berühmten Generalstaatsanwalt von Hessen, Bauer, zustande gekommen, der ein wirklicher Antifaschist war und der die Auschwitz-Prozesse und sowas in der Bundesrepublik gemacht hat. Und der hat den Begriff eingeführt, und zwar nur für das Naziregime. Und er wurde auch für kein anderes Regime, man hat ihn nicht angewandt auf Chile, auch nicht auf die Sowjetunion, er übrigens auch nicht auf die DDR etc. Und deshalb hat das für mich so einen einheitlichen historischen Bezug. Und jetzt werde ich dir meine biografische Schwierigkeit erklären. Meine Eltern haben wirklich aktiv gegen die Nazis gekämpft, dabei sogar ihr Leben riskiert. Dann haben sie aber die DDR mit aufgebaut. Ich will Ihnen nicht sagen, sie haben das Gleiche aufgebaut, was sie vorher bekämpft haben. Dass es eine Diktatur war, stimmt. Dass es Unrecht war, stimmt auch. Also, dass es Unrecht gab, stimmt.
Dass
nicht
ein
alles.
Staat war,
dass
stimmt
es
auch.
Unrecht gab, stimmt auch. Aber die Bezeichnung Unrechtsstaat, das delegitimiert alles. Das will ich nicht. Und der Unterschied ist, dass sie edle Ziele hatten.
Aber beim Begriff Diktatur doch nicht differenzieren.
Nein, da Diktaturen sind ganz verschieden. Die von Hitler ist eben völlig anders auch als die von Pinochet. Die kann ich nicht gleichsetzen, obwohl Pinochet schlimm war, aber er war kein Hitler. Das muss ich auch sagen. So, aber Diktatur ist ein Begriff, wo du sagst, es gibt keine freien und demokratischen Wahlen und so weiter und so weiter. Das ist ja auch irgendwie definiert. Aber der Unrechtsstaat eben nicht. Und deshalb wehre ich mich immer so gegen den Begriff, weil der eben eingeführt worden ist, nur für das Naziregime, und da soll er auch bleiben. Aber was ich nie bestreite, da sind wir dann wieder einer Meinung, es gab in der DDR auch Unrecht und eine Diktatur, was ja auch stimmt.
Na bitte. Wie sieht es aus heute? Wir sind ja jetzt feiern, haben gerade wieder Jubiläen, ein bisschen reduzierter Form gefeiert. Hat man den Eindruck, dass nach so vielen Jahren, Jahrzehnten, dann doch die deutsche Einheit sich positiv entwickelt hat?
Also sie entwickelt sich vor allen Dingen für die nächste Generation. Was ich als unterschätzt habe, ist Folgendes, welchen Einfluss die Großeltern und die Eltern auf das Denken doch ihrer Kinder und Enkelkinder haben. Insofern setzt sich das fort. Es gibt inzwischen ein stärkeres Selbstbewusstsein der Ostdeutschen, nicht zu vergleichen mit 91, 92, 93. Was ich an sich gut finde, wenn es sich allerdings in Pegida darstellt, finde ich es nun wieder überhaupt nicht gut. Auch das hat ja seine Ursachen und seine Gründe. Und es gibt lauter Sachen. Wenn du Vermögen nimmst, wenn du Arbeitslosigkeit nimmst. Alle Kriterien kannst du, dann denkst du immer, die DDR existiert noch, wenn das in Farben gezeichnet ist. Es ist immer noch im Osten völlig anders als im Westen. Und dann gibt es wieder Erscheinungen, die nicht verstanden werden, wieso sich Ostdeutsche weniger infizieren mit Corona als Westdeutsche. Ich kann es natürlich auch nicht erklären. Einer sagt mir, das liegt daran, dass wir alle gegen Tuberkulose geimpft worden sind, während das bei euch freiwillig war. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ist mir auch egal, aber die Unterschiede merkst du und auch das unterschiedliche Denken und das unterschiedliche Herangehen, das unterschiedliche Medienverhalten zum Beispiel, auch hochinteressant. Also das gilt ja auch für die Zeitung dort, aber auch fürs Fernsehen und für den Rundfunk. Es ist wirklich, es unterscheidet sich. Ehrlich gesagt, hatte ich nicht damit gerechnet. Also wenn du mich das 90 gefragt hättest, hätte ich gesagt, nee, also im Jahre 2020 spielt das keine Rolle mehr. Meine Tochter, die ja jung ist, die ja 96 geboren ist, sie ist also 24, die wohnte eben in Berlin, in Köln, in Leipzig und jetzt in München. Also das ist doch die Generation, von der ich meine, sie nehmen es anders an. Aber natürlich kennt sie auch meine Erzählung und so weiter. Und das setzt sich auch fort. Was wir jetzt wirklich endlich mal brauchen, ist ein gleiches Gehalt, eine gleiche Arbeitszeit für die gleiche Arbeit in Ost und West und die gleiche Rente für die gleiche Lebensleistung. Das kann ich auch nicht mehr akzeptieren, 30 Jahre danach. Und was mich auch ärgert, ist, dass wir ein Problem nicht gelöst bekommen. Da gibt es eine, ich glaube, sie hat Pionierleiterin oder weiß ich was gelernt, ist ja auch egal. Auf jeden Fall arbeitet sie an einer Grundschule, macht die gleiche Arbeit wie alle anderen. Und da ihr Berufsabschluss nicht anerkannt ist, wird sie immer schlechter bezahlt. Das verstehe ich ja 5 Jahre lang, aber nicht 30 Jahre lang.
Das hätte man nachbilden müssen, nicht? Das waren ja die Lehrer ohne volle Lehrbefähigung und da diese Unterschiede, die da alle waren.
Und sie hatte keine Chance. Sie sagt, ich hätte ja eine Nachbildung gerne gemacht, etc. Also ich will nur sagen, also diese mangelnde Anerkennung bestimmter Berufsabschlüsse und so, das geht den Leuten auf die Nerven. Und ich will dir ein Beispiel nennen. Ich habe jetzt in einer Rede im Bundestag gesagt, dass ich jetzt etwas sage, worüber sich alle gleich ärgern werden. Und dann habe ich gesagt, 1970, als wirklich die Bundesregierung und die Weltgesundheitsorganisation überhaupt noch nicht daran gedacht haben, machte sich der Ministerrat der DDR auf Veranlassung des Gesundheitsministeriums eine Birne zu der Frage Pandemie, weil es damals die Hongkong-Grippe gab. Mhm. Und daraufhin haben die ein Institut gegründet, 1972, in Oberschöneweide, also in Berlin, ein virologisches Institut. Und die haben ein Konzept für den Fall einer Pandemie erarbeitet. Danach 90 wurde natürlich das Institut geschlossen, die Virologen wurden entlassen, das Konzept kam in die Tonne. Und das habe ich dort gesagt. Und dann ist mir erzählt worden, dieser kleine Ausschnitt aus der Rede ging wie ein Lauffeuer durch die Osten. Das heißt, da ist immer noch ein Bedürfnis nach Anerkennung da.
Das glaube ich auch und es ist noch einiges zu tun und der Soli ist irgendwann mal eingeführt worden. Jetzt wird er zumindest weitestgehend abgeschafft werden, auch eine lange Zeit, wo viel geleistet worden ist. Aber eben, wie wir gerade auch von Gregor Giese gehört haben, auch vieles nicht geleistet wurde und kritisch gesehen wird, unterschiedlich gesehen wird.
Ja, damit ich hier nicht einseitig verstanden werde. Die Ostdeutschen haben an Freiheit und Demokratie gewonnen. Sie haben plötzlich eine Währung, mit der sie weltweit einkaufen können. Die Stadtzentren, die Wohnungen sind saniert worden. Die Kommunikation hat sich ganz anders entwickelt. Also ich sehe auch die Vorteile.
Da sollte man auch mal dran erinnern.
Und ich spreche immer über das eine und über das andere.
Genau, aber das ist so auch bei Menschen, das, was denn schon wieder selbstverständlich ist, das nimmt man gar nicht mehr so zur Kenntnis. Andere Defizite, die bewertet man dann eben doch anders. Ja, ein spannendes Jahr 1989 mit unterschiedlichen Erlebnissen. Gregor Gysi, sicherlich einer der Zeitzeugen, die das selber alles mitgemacht haben, an führender Stelle oder eben in anderen Positionen. Vielen Dank, Gregor Gysi.
Vielen Dank,
Klaus. Das Jahr 1989.
Das war Mein Berlin, der Hauptstadt-Podcast mit Klaus Wowereit und Gästen. Eine Produktion von der Apparat Multimedia GmbH im Auftrag der RBB Media GmbH 2021.